Helden der Hauptstadt. Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Paris. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helden der Hauptstadt mit mir, Inga Bödling, und meinem heutigen Gast, Lena Henschel. Hallo Lena.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und damit auch alle anderen wissen, wer du bist, stellen wir dich jetzt mal vor, beziehungsweise du stellst dich vor, und zwar Lena Henschel in 60 Sekunden. Alter?
22 Jahre alt.
Sportart?
Wasserspringen.
Olympiateilnahmen?
Eine in Tokio.
Vorbild?
Tania Cagnotto, eine Springerin aus Italien.
Glücksbringer?
Eine Karte von meinen Eltern, die ich schon seit Jahren mit mir rumtrage.
Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
Mein Lappen.
Welchen Sport würdest du machen, wenn du keine Wasserspringerin geworden wärst?
Wahrscheinlich Turnen.
Was war dein größter Erfolg?
Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio.
Und deine größte Niederlage?
Wahrscheinlich den Quotenplatz letztes Jahr nicht ersprungen zu haben bei den Weltmeisterschaften.
Wie viele Medaillen hast du schon gewonnen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Aber wo bewahrst du sie auf?
Die sind verteilt, also wirklich buchstäblich auf der ganzen Welt. In Amerika, in Berlin und in Dresden tatsächlich.
Wunderbar, ich danke dir. Das war spannend. Ja, der Lappen, den kennen wir von den Wasserspringern schon.
Ja.
Patrick Hausing war in der Staffel vor Tokio bei uns und hat lang und breit erzählt, was so ein Lappen eigentlich macht.
Oh ja, und wie wichtig der ist in unserer Tasche. Also natürlich auch den Badeanzug, den hätte ich vielleicht dazu noch dazu sagen sollen, aber gleich nach dem Badeanzug kommt definitiv bei den Wasserspringern der Lappen. Und da kriegt man schon immer so ein bisschen schiefe Blicke wie Lappen. Es ist kein Putzlappen für alle, die zuhören.
Das heißt, du putzt damit nicht zu Hause die Fenster und nachher?
Nee, durchaus. Aber es ist tatsächlich ein Utensil, was man eigentlich zum Autoputzen nimmt. Also wir spannend. Bestellen das wirklich auf einer Autoseite, auf einer Auto-Utensil-Seite. Ja.
Ihr seid die besten Kunden wahrscheinlich.
Wir sind die allerbesten Kunden, sehr wahrscheinlich, ja, aber wirklich. Also eigentlich wäscht man damit Autos und wir trocknen uns damit selber ab.
Spannend.
Ja, genau.
Lena, bevor wir so ein bisschen tiefer in die Materie Wasserspringen eindringen und zum Thema Olympia und sowas kommen, weil darum geht es ja in unserem Podcast, habe ich ein bisschen im Archiv gewühlt.
Oh.
Und habe festgestellt, dass du im Monat Februar 2016 Berlins Nachwuchssportlerin des Monats warst.
Ja, das ist... Danke, dass du mich erinnerst. Ja, genau, da war was, ja.
Für alle da draußen, das ist eine Kategorie, die es schon seit vielen, vielen Jahren bei der Morgenpost gibt. Da wird in Kooperation mit verschiedenen Partnern der Nachwuchssportler oder die Nachwuchssportlerin des Monats vorgestellt, jeden ersten Dienstag im Monat. Und du warst es damals 2016 im Februar. Und drüber steht, Lena Henschel verbindet Mut und Kraft zu Eleganz.
Oh, das klingt gut.
Und die Unterzeile ist, die 14-jährige Wasserspringerin träumt von Olympia in Tokio. Können wir einen Haken dran machen, oder?
Wow, ja, wirklich. Also ich kann mich erinnern, als wir dazu auch ein Video gedreht haben und dass ich das da erwähnt habe. Ich glaube, ich habe das auch erst vor ein paar Monaten wieder gefunden, das Video. Deswegen, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja, das ist verrückt.
Wir können jetzt 8 Jahre später mal eine kleine Bestandsaufnahme machen.
Das klingt super. Ja.
Ich habe mir da so ein paar Sachen angemarkert in diesem Text. Und zwar dein Lebensmotto, ohne Spaß kommt kein Erfolg.
Immer noch.
Ja. Immer noch.
Das bleibt.
Du hast noch den Kurzsatz angefügt, ohne Schmerzen aber auch nicht.
Ja, leider Gottes schon. Das ist, ja, muss man hinzufügen.
Und man hat auch über dich gelernt in diesem Artikel, dass du mit 5 Jahren angefangen hast, Wasserspringen zu machen. Und zwar, weil deine Eltern dringend ein Ventil für deinen Bewegungsdrang brauchten.
Ja, das stimmt auch immer noch. Da können wir auch noch einen Haken hintermachen. Ja, also ich war schon immer sehr, sehr hippelig und sehr, sehr, auf jeden Fall nicht wasserscheu. Also ich habe mit 3 Jahren auch schwimmen gelernt. Und danach war irgendwie klar, die muss irgendwas machen. Und meine Eltern haben gesucht und haben dann auch sehr gut gefunden. Ich habe nie was anderes ausprobiert. Wir haben wirklich als erstes Wasserspringen gefunden in Berlin, was ja auch nicht so einfach ist. Wir haben ja leider wirklich nur in der SSE da unseren Bundesstützpunkt. Und deswegen, ja, also nicht gesucht, aber gefunden, würde ich sagen. Also es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Und seitdem ich 5 bin, ja, springe ich in den unterschiedlichsten Hallen weltweit und komme irgendwie nicht weg.
Du hast vorhin aber dann doch sehr schnell auf die Frage, was du sonst machen würdest, Turnerin geantwortet, wahrscheinlich, ja, weil die Bewegungen so naheliegend sind,
oder? Ich
glaube
wirklich einfach, weil die Bewegung naheliegt, ja. Also wir springen ja auch sehr viel auf dem Trampolin, auf der Akrobatikbahn, wenn wir Landtraining machen, was 50% unseres Trainings ausmacht. Mhm. Deswegen bin ich gar nicht so unbegabt auf der Akrobatikbahn. Also so ein Rondersalto rückwärts und sowas, das kriege ich auch noch sehr locker hin. Genau, auf dem Trampolin genauso, da haben wir wirklich zwar unsere eigenen Elemente, aber das machen wir auch tagtäglich im Landtraining, machen wir das, und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich glaube, es wäre dann Turn geworden, ja. Ich bin auch nicht schlecht im Tischtennis, aber ich glaube, es wäre Turn geworden.
Schwimmen war jedenfalls zu langweilig, habe ich gelesen.
Für meine Eltern, ja. Aber ich bin auch sehr glücklich. Also ich glaube auch so, ich bin 1,58. Ich weiß nicht, wie weit ich da gekommen wäre. Vielleicht nicht über die Grundschule hinweg, bin ich ehrlich. Aber ich glaube, Wasserspringen hat dann doch Turn und Schwimmen so ein bisschen vereint. Die akrobatischen Elemente aus dem Turn und dann das Wasser aus dem Schwimmen. Und dann, ja, wird man Wasserspringerin.
Ja, guck an, das steht auch in dem Text übrigens.
Ja, perfekt.
Dass du es vor allen Dingen deshalb so magst, weil es das turnerische Können, Mut, Kraft und Ausdauer vereint.
Genau.
Und bei einem Probetraining wurdest du dann als entwicklungsfähig eingestuft. Ich würde sagen, da lag jemand richtig.
Für. Ja, danke. Danke an die Sabine Grotkopf, die mich damals gesichtet hat und da Entwicklungschancen gesehen hat. Genau. Man wird wirklich beim Probetraining, also in der Sichtung, wird man dann einfach zu ein paar Probetrainings eingeladen. Und bei mir war es von Anfang an relativ schnell klar, das kann gut werden.
Mhm.
Und dann fängt man an mit einmal pro Woche, dann geht es immer weiter höher mit dann irgendwann halt 11-mal pro Woche, wenn man dann am Ende dabei ist. Aber genau, so geht das dann relativ fix, ja, genau.
Ja, hier steht in dem Text auch was von einem sehr durchgeplanten Ganztagesablauf mit Schule, Sport und nur wenig Freizeit.
Genau, also die Schule habe ich jetzt endlich abgehakt, aber das ist das, was wir jetzt in dem Artikel da noch ein bisschen hinzufügen können. Aber ja, so an sich ist der Tag schon durchgeplant auf jeden Fall, ja.
Was ich noch ganz spannend fand, natürlich irgendwie dann doch weniger schön, war, dass hier drin auch stand, dass du in der 4. Klasse dir den Ellbogen ausgerenkt hast.
Ja, das war ein bisschen ungünstig.
Klingt sehr schmerzhaft.
Ja, das war nämlich dann auf dem Trampolin.
Ah, bist du nicht im Wasser?
Nee, nicht im Wasser, das muss man dazu sagen. Also Wasserspringen ist ein bisschen gefährlich, aber das war tatsächlich auf dem Trampolin. Ich habe einen Doppelvorwärts ein bisschen zu optimistisch angedreht, der war sehr, sehr schnell, sodass ich dann, man kann sich das vorstellen, in der Liegestützposition neben dem Trampolin aber gelandet bin, was halt ungünstig war in der Situation. Und dann, weil ich sowieso sehr hypermobile Gelenke habe, hat es dann mal in die andere Richtung gedreht. Und das war auch ein bisschen ungünstig, weil es direkt vor der Sportschule war. Also wir sind auf der 5. kommen wir auf die Sportschule. Also es war wirklich in jeglicher Hinsicht ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Aber dann, ja, war ich erstmal ein bisschen raus. Aber genau, davon habe ich mich dann auch erholt, ja.
Im ungefähr gleichen Satz steht auch, dass du wegen Schulterproblemen operiert werden musstest. Oder waren die OPs wegen des Ellbogens?
Die OPs waren wegen dem Ellbogen mit der Schulter, da musste ich nie operiert werden. Durch die Schulterprobleme, die bei mir angeboren sind, habe ich keine Turmkarriere hingelegt.
Richtig.
Genau, ich bin ja wirklich nur Brettspringerin. Also ich springe nur vom 1-Meter- und 3-Meter-Brett. Und genau, deswegen, ja, das kommt halt durch die Schulterprobleme. Dadurch hatte ich nie eine Turmtauglichkeit bekommen, die von den Berliner oder deutschen Ärzten dann immer an die Sportler gegeben wird oder halt nicht. Und da wird einmal wirklich der ganze Körper durchgecheckt, ungefähr in dem Alter, ob man dann überhaupt dafür veranlagt ist, auf 10 Meter zu gehen, weil wir halt einfach vermeiden wollen, dass wir später im Alter dann Probleme haben mit den Gelenken, mit dem Rücken, mit den Knien, mit den Schultern oder was auch immer, weil der Druck von 10 Meter ist doch schon sehr, sehr viel höher als von 3 Meter.
Und, ja, man kann es sich vorstellen.
Genau, und da hat die Ärztin dann bei mir relativ fix gesagt, ja, das wird dann wohl eine Brettkarriere, und da bin ich auch jetzt gar nicht so böse, bin ich ehrlich. Und hat ja auch bis jetzt ganz gut funktioniert, würde ich sagen.
Das würde ich auch unterschreiben.
Ja.
Hätte das mit deiner Höhenangst Probleme gegeben,
nee,
oder ist einfach so 10 Meter?
Nee. Ist einfach doch sehr hoch, und wie gesagt, die Turmspringer, die haben immer noch mal ein bisschen mehr Probleme körperlich, wegen halt diesem Druck von 10 Meter. Deswegen bin ich auf meinem 3-Meter-Brett schon ganz gut aufgehoben, glaube ich.
Sehr gut. Wir gehen noch mal ein bisschen weiter den Text durch. Ich fand das einfach super spannend, als ich den gelesen habe in der Vorbereitung.
Das freut mich.
Hier steht was von einem der größten deutschen Springertalente. Auch da lag jemand richtig. Und hier hat noch jemand über dich gesagt, Lena ist zielstrebig, ehrgeizig, mitunter vielleicht zu ungeduldig, wenn es nicht wie gewünscht läuft. Aber sie ist eine große Hoffnung für Olympia 2020 in Tokio.
Verrückt, ja, das ist, ja, stimmt.
Stimmt immer noch.
Also
8 Jahre später, alles.
Ja, Also ja, wir können das, du kannst es auch vorlesen. Also es stimmt noch einiges und ja, ich bin noch sehr ungeduldig, was so, also ich bin ein bisschen ruhiger geworden auf jeden Fall mit der Erfahrung einfach mit den ganzen Wettkämpfen, die ich jetzt gemacht
habe. Du, das bringt das Alter.
Genau, das
sagte die 22-Jährige.
Genau, im Alter bin ich ein bisschen ruhiger geworden. Nein, Spaß, aber ja, ich gebe mir selbst einfach mittlerweile ein bisschen mehr Zeit und versuche auch aus den Niederlagen stärker hervorzukommen. Und das hat man, vor 8 Jahren hatte ich das noch nicht so. Da musste alles klappen. Da musste an dem Tag, an dem Wettkampftag alles klappen. Sonst war es ein verlorener Tag. Und jetzt geht man da einfach ganz anders mit um, weil halt auch ein paar wirklich große Niederlagen dazugekommen sind, aus denen man halt lernen musste, aus denen man stärker hervorkommen musste. Und ja, das ist einfach ein Lernprozess, den man über die Jahre macht. Und wenn man es dann auch seit 17 Jahren dann macht, dann ja, sind da einige Niederlagen auf jeden Fall dazugekommen, die einen ein bisschen runterbringen. Aber da, ja, also das ist eigentlich aus dem Negativen was Positives auf jeden Fall, ja.
Ist natürlich auch eine Niederlage, dass du dir den Traum von Olympia 2020 in Tokio nicht erfüllen konntest. Es ist ja 2021 Tokio geworden. Aber das konnte damals ja zum Glück noch niemand ahnen.
Das stimmt, das konnte damals noch keiner
ahnen. Dass da Corona kommt.
Ja, knapp daneben, aber ja.
Umso besser.
Ja, wirklich umso besser.
War ja sehr erfolgreich, da kommen wir ja nachher noch zu. Was steht hier denn noch so Schönes? 9-mal pro Woche hast du damals im Becken trainiert, 25 Stunden, 500 Sprünge kommen so zusammen.
Ja,
wie viel kommen
also
heute so zusammen?
Also erstmal sind es jetzt noch mehr Trainingseinheiten geworden. Also es ist jetzt, ich muss gerade überlegen, 11-mal pro Woche sind es jetzt, wenn ich hier in Berlin bin, dann habe ich 11-mal pro Woche Training. Und das müssten dann auch ein paar mehr Sprünge sein. Also 500 klingt eigentlich schon ganz gut, aber es müssten eigentlich schon bis zu 800, 900 Sprünge pro Woche sein, die man da runterspringt, genau. Ja, in einer guten Trainingswoche auf jeden Fall.
Wahnsinn.
Genau.
Ich glaube, ich habe mich in einer der ersten Folgen auch mit, ich glaube mit Leonie Kuhlmann war das damals, als Nichtschwimmerin geoutet. Ich finde das alles sehr, sehr faszinierend. Wasser war noch nie so mein Element.
Das ist okay.
So, und ganz am Ende des Textes steht noch, solange der Spaß da sei, werde sie auf dem Brett stehen, sagt sie.
Ja, und hier bin ich.
Nicht so auf dem Brett, sondern auf unserem Podcaststuhl, aber immer noch als Wasserspringerin.
Genau,
ja,
genau.
Sehr schön. Schön, dass das alles noch so, dass das also eingetreten ist. Ich meine, in dieser Kategorie Nachwuchssportlerin des Monats gibt es so viele junge Talente.
Stimmt.
Aber von dem einen oder anderen hört man halt später nichts mehr. Umso schöner, dass du hier heute sitzt als Bronzemedaillengewinnerin bei Olympia und als Europameisterin.
Danke.
Und 8 Jahre später bist du auch immer noch beim Berliner TSC.
Ja.
Und aber nicht mehr so viel in Berlin, sondern in Ohio.
Ja, genau. Also mich hat es dann doch ein bisschen aus Berlin rausgeschlagen. Also ja, ich bin immer noch Berliner TSC-Mitglied. Also ich springe immer noch für Berlin und komme auch immer gerne zurück in die Heimat oder komme auch immer wieder zurück in die Heimat. Ich habe mit 17 bin ich dann erstmal nach Dresden gezogen, habe dann 3 Jahre in Dresden gewohnt mit dem Ziel, nach Tokio zu fahren. Und das hat ja dann auch sehr gut geklappt. Meine Synchronpartnerin damals, Tina Punzel, mit der ich auch die Medaille holen konnte, die hat in Dresden gelebt. Und da wir einfach mehr und besser zusammen trainieren wollten und auch so ein bisschen unsere Technik so ein bisschen angleichen wollten, bin ich dann für sie nach Dresden gezogen, habe mein Abitur in Dresden gemacht und bin dann danach nach Columbus, Ohio gezogen in den USA, habe da mein Studium
angefangen. Nicht ein Katzensprung.
Nee, definitiv nicht. Es war auch vor 8 Jahren, das war zum Beispiel definitiv noch nicht auf meiner To-Do-Liste. Also das kam relativ spontan eigentlich doch. Also ich habe ein Angebot bekommen damals und habe dann mit ein paar Leuten geredet und dann, warum nicht? So, also mal was anderes, einen anderen Weg. Also ich habe nie so richtig den Weg genommen, den alle genommen haben und dachte mir so, ja, dann machen wir das mal, versuchen wir es mal. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich das Angebot damals bekommen habe und dass ich den Weg gegangen bin. Deswegen, ja, also es ist auf jeden Fall alles ganz gut ausgegangen jetzt am Ende und jetzt habe ich halt genau meinen Lebensmittelpunkt so ein bisschen nach Ohio gebracht und bin dann halt im Sommer, wenn wir mit der Nationalmannschaft viel unterwegs sind und weil ich auch eine neue Synchronpartnerin habe in Deutschland, bin ich halt einfach dann in Deutschland wieder jetzt zum Beispiel die nächsten 3 Monate Vorbereitung auf Olympia, mache ich alles in Berlin, mache ich alles in Deutschland, damit ich auch die ganzen Trainingslager mit der deutschen Nationalmannschaft mitmachen kann. Und genau, einfach nochmal ein bisschen Heimatluft dann zwischendurch. Man kann es auch immer wieder schön im Hotel Mama einzuziehen, bin ich ehrlich,
ja.
Genau. Und ja, deswegen ist es immer wieder schön, nach Berlin zurückzukommen. Und ja, Deswegen, ja, hier bin ich.
Du studierst in Ohio Journalismus. Ruht das Studium dann während dieser Monate oder hängst du das einfach alles hinten dran?
Genau, also das ist jetzt über den Sommer sowieso ein bisschen ruhiger. Also die Hauptsemester sind Herbst und Frühling. Die habe ich jetzt noch nicht ganz abgehakt. Ich musste ein bisschen was umswitchen, aber meine Professoren waren da sehr, sehr verständnisvoll. Wenn man natürlich sagt, so ja, ich möchte mich gerne für Olympia qualifizieren, da freuen die sich sehr, das unterstützen zu dürfen und zu unterstützen zu können. Da bin ich auch total dankbar. Ich habe wirklich tolle Professoren dort in Amerika, die den Sport auch sehr wertschätzen und unterstützen. Deswegen konnte ich meine Prüfungen zum Beispiel online verlegen. Da muss man auch wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber dank Corona.
Ja.
Also wirklich, da ist jetzt die Möglichkeit, dass wir wirklich so gut wie alles online verlegen können. Und ich habe Zoom-Meetings jede Woche mit meinen Professoren, was auch nicht normal ist, definitiv. Aber ja, wenn man da wirklich früh in die Kommunikation geht, kann das alles möglich sein und das habe ich gemacht. Und jetzt habe ich wirklich die Möglichkeit, jetzt diese Woche, nächste Woche noch meine Prüfungen online zu schreiben. Und dann bin ich durch mit dem Frühlingssemester und dann im Sommer habe ich nur einen Online-Kurs, damit ich neben dem Wasserspringen noch wenigstens ein bisschen mein Gehirn anstrengen kann. Und ja, dann, also es ruht nicht komplett, aber es ist auf jeden Fall weniger jetzt über den Sommer geworden, weil ich einfach wusste, es wird viel, es werden hoffentlich, ich habe mich ja noch nicht qualifiziert, kurz auf Holz klopfen, aber es wird ja hoffentlich viel zu tun sein, viele Lehrgänge, viele Wettkämpfe und dann halt auch die Olympischen Spiele hoffentlich als Höhepunkt dieser Saison. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, ich kann dieses Jahr nicht so viel in der Uni machen und da war auch jeder verständnisvoll. Ich habe das gemacht, was ich muss. Oder mache gerade das, was ich muss. Aber jetzt das darüber hinaus, das fängt dann im Herbst wieder an, dass ich dann wirklich den vollen Fokus auf die Uni lege. Und ja, genau, so ist das erstmal, so ist der Stand der Dinge.
Du hast vorhin gesagt, 2016, als dieser Artikel hier entstanden ist, war das noch gar nicht so richtig in deinem Plan. Ich glaube, damals war das auch noch gar nicht so gängig, dass Sportler aus Deutschland in die USA gehen. Mm-mm. Mittlerweile machen das ja doch mehrere. Ja. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass, du hast es gerade gesagt, dass an der Uni auch einfach Sport einen ganz anderen Stellenwert dort hat. Ja. Das steht ja, viel mehr im Mittelpunkt. Also dir wird ja in deinem Studium eigentlich ermöglicht, dich in deinem Sport viel weiter zu entwickeln und zu entfalten.
Ja, total. Also das muss man auch einfach sagen, das ist so ein bisschen so die amerikanische Mentalität, die da so ein bisschen mit reinspielt. Und die geben wirklich im College, an den Universitäten wirklich so viel für die Sportler, für die verschiedenen Sportarten. Also wir sind einer der größten ich studiere an der Ohio State University und wir sind einer der größten quasi, also wir haben die meisten Sportarten in den ganzen Staaten an unserer Uni, also mit 36 Sportarten. Da muss man natürlich auch noch ein bisschen trennen, Männer und Frauen, da wird ja auch immer getrennt. Bin ich dann da in einem Athletic Department zusammen und was da für den Sportler möglich gemacht wird, ist wirklich anders. Also wenn man das vergleicht, also ich werde auch immer gefragt, ja so, wo sind denn die Unterschiede? Es ist fast überall, also wirklich, es ist ein ganz anderes System. Du wirst wirklich so ein bisschen an die Hand genommen, überall. Also wenn du nachfragst, dann hast du direkt 5 Leute, die dir helfen wollen, die nur dafür bezahlt werden, dir helfen zu können. Und es ist wirklich, es geht bei Ernährung los. Wir haben eine Mensa nur für die Athleten, wo halt auch wirklich dann sportgerechte Nahrung angeboten wird, wo wir 3-mal am Tag hingehen können. Klar, das ist auch alles nicht, das ist auch was in Amerika, das ist alles nicht umsonst. Aber ich habe ein Glück, ein Stipendium bekommen können, auch wahrscheinlich durch meine Erfolge vorher. War ich wirklich sehr dankbar, dass ich da ein Stipendium bekommen durfte. Und dadurch wird das für mich alles so ein bisschen, wird das von der Uni bezahlt. Natürlich muss ich auch für die Uni springen, das ist quasi so ein bisschen so ein Geben und Nehmen. Ich gebe denen meine Leistungen, meine Punkte, meine Erfolge und dafür bekomme ich halt eine Ausbildung, kann trainieren jeden Tag, kann da die ganzen Möglichkeiten von Physio, von den Ärzten, ganz alles Mögliche an Recovery, alles Mögliche kann ich dort nutzen und es ist wirklich alles auf sehr hohem Niveau und ich bin unglaublich dankbar, dass ich das nutzen darf, dass ich das erleben darf und dass mir das der Sport zum Beispiel ermöglicht hat. Also man gibt einiges auf für den Sport, muss man ja einfach so sagen, aber wenn man dann sieht, was man dafür auch zurückbekommt, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich das jetzt so erleben darf, dass mir das der Sport zurückgibt und dass ich die Möglichkeit habe, in den USA zu studieren und trotzdem voll Leistungssport machen zu können, auf dem gleichen Level, wie ich das hier mache. Das ist nicht selbstverständlich und ich weiß das und deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass ich das jetzt so mitnehmen darf, auch in meiner Karriere. Genau. Ja.
Der Sport gibt dir auch die Möglichkeit, ziemlich viel unterwegs zu sein.
Oh, ja.
Du bist quasi gerade aus China eingeflogen in unser Podcast-Studio.
Ja.
USA, China, Deutschland, zig verschiedene Zeitzonen. Du kannst uns jetzt exklusiv die besten Tipps gegen Jetlag geben.
Oh, die besten Tipps gegen Jetlag ist wirklich so ein bisschen ignorieren, dass Jetlag da ist.
Okay.
Und jede Möglichkeit nutzen zu schlafen.
Ja.
Das ist es wirklich. Also, wenn man sich darauf so einschießt, oh, das sind jetzt 6 Stunden Zeitverschwendung, ich kann jetzt gar nicht schlafen, dann hat man so ein bisschen schon verloren. Also, es ist wirklich einfach, wenn die Nacht da ist, versucht zu schlafen. Wenn dann auch mal, keine Ahnung, weiß ich nicht, wenn es ein bisschen heller ist, ein bisschen lauter, was auch immer, Schlafmaske, Ohrstöpsel, was auch immer, aber versuch einfach wirklich zu jeder Möglichkeit, die du findest, zu schlafen. Ich habe es wirklich ein bisschen jetzt in China gemerkt, klar, weil das waren wirklich von Amerika nach China waren es 12 Stunden Zeitverschiebung. Also da wirklich, das war das komplette Gegenteil. Aber ja, ich habe versucht einfach, also nach so einem Langstreckenflug ist man auch erstmal tot. Also die erste Nacht ist erstmal super. Da fällt man erstmal tot um und dann schläft man. Die zweite Nacht ist dann die schwierige. So. Und da wirklich einfach versuchen zu schlafen. Viel trinken, versuchen wirklich die Beine hochzulegen. So viel Recovery wie möglich. Auch mal vielleicht dann beim Physiotherapeuten anklopfen und sagen, meine Beine sind sehr schwer. Können wir da nochmal kurz was machen? Und ansonsten, ja, schlafen. So gut wie es geht, einfach schlafen und versuchen, dem Körper da so ein bisschen beizubringen, den neuen Tagesrhythmus so anzunehmen. Aber ich würde sagen, ich habe das doch ganz gut perfektioniert mittlerweile. Ganz weg kriegt man das nie.
Mhm.
Aber ich glaube, ich bin da mittlerweile wirklich sehr gut drin.
Die Erfahrung
ja,
hilft.
Die Erfahrung, definitiv. Ja, guck,
jetzt werden wir hier sogar noch zum Service-Podcast. Ich bin völlig begeistert.
Ja, perfekt.
Ja, kommen wir mal zu Paris und
ja,
zu den
gerne.
Olympischen Spielen. Die finden ja dann dort Gott sei Dank in der deutschen Zeitzone statt. Also da ist nicht
perfekt,
so viel mit
ja,
Jetlag. Vorher, du hast gerade gesagt, du hast dich noch nicht qualifiziert. Aber
genau. Du
hast im Februar zusammen mit deiner neuen Partnerin Jette Müller einen Quotenplatz ersprungen.
Genau.
Das haben wir schon häufiger auch in diesem Podcast erlebt, dass wenn man einen Quotenplatz holt, das nicht automatisch heißt, dass man dann selbst auch hin darf.
Leider nicht, nee.
Was braucht es für dich noch, damit du in Paris dabei bist?
Genau, in 3 Wochen jetzt in Berlin, das war auch so ein Grund, warum ich jetzt auch schon früher nach Berlin schon gekommen bin, haben wir jetzt die Qualifikation für Olympia in Berlin, in der Hauptstadt. Und dort ist dann wirklich der finale Wettkampf, wo wir hoffentlich unseren Namen dann auf den Quotenplatz setzen können, weil bis jetzt gehören die ganzen Quotenplätze alle nur Deutschland.
Mhm.
Und bei den Qualifikationen in 3 Wochen springen wir dann quasi alle in Deutschland springen dann um diese Quotenplätze, die ich zum Beispiel auch unter anderem ersprungen habe, was du gesagt hattest, in Doha im Februar, was schon der erste große Erfolg dieses Jahr war. Und genau, deswegen, also jetzt ist der volle Fokus auf die Olympia-Qualifikation und dann werden wir sehen, am 19.05. weiß ich es dann final, ob ich nach Paris fahre oder nicht. Ich hoffe natürlich, dass ich das Ticket in der Hand habe und ich werde jetzt auch, man trainiert ja schon irgendwie seit Tokio darauf hin, auf diesen großen Tag. Deswegen, jetzt voller Fokus auf den 18. und 19.05. in der SSE. Jetzt kann ich auch ein bisschen Werbung machen, genau. Wir haben vom 16. bis 19. haben wir da die Olympia-Qualifikation in der SSE, wo es dann darum geht, wirklich die Quotenplätze zu erspringen für uns Sportler und endlich final unsere Namen auf die Quotenplätze zu setzen.
Da drücken wir dir auf jeden Fall schon mal die Daumen. Du hast gerade schon gesagt, deine neue Partnerin, du bist viele, viele Jahre mit Tina Punzel gesprungen. Ihr habt zusammen Olympia-Bronze gewonnen. Jetzt, Tina Punzel ist ja in Sportlerrente gegangen,
in
Ruhestand gegangen. Genau.
Im wohlverdienten Ruhestand.
Jetzt ist Jette Müller deine Partnerin. Das ist natürlich auch nicht so, also aus verschiedenen Gesichtspunkten ja nicht so leicht, die Partnerin zu wechseln. Erstmal kanntet ihr euch in- und auswendig wahrscheinlich. Du wusstest genau, was Tina Punzel macht und Tina Punzel wusste, was du machst. Und jetzt studierst du in den USA, Jette Müller nicht. Wie läuft das so, dieses Aneinandergewöhnen?
Ja, also wie du schon gesagt hast, es ist nicht einfach, definitiv. Aber Jette ist eine sehr junge, talentierte Sportlerin. Sie ist 20 Jahre alt, also sie ist doch nochmal 2 Jahre jünger als ich. Nicht der Altersabstand, den ich mit Tina hatte zum Beispiel. Also mit Tina und ich waren 6 Jahre auseinander. Mhm. Das ist schon ein bisschen größer, der Abstand gewesen. Und seit letztem Jahr im November, was auch noch gar nicht so lange ist, springe ich jetzt mit Jette Müller aus Rostock zusammen. Und wir haben jetzt sehr viele Lehrgänge gehabt, sehr viele Wettkämpfe, wo ich auch mit der deutschen Nationalmannschaft dann gereist bin. Wir hatten jetzt gerade, deswegen komme ich gerade aus China, wir hatten jetzt gerade eine Weltcup-Serie, die in Montreal, Berlin und jetzt in China war. Da haben wir uns immer gesehen und davor haben wir Lehrgänge gehabt. Ich war auch über Weihnachten, Neujahr war ich in Berlin, wo wir dann wirklich einfach versucht haben, ich bin nach Rostock gekommen, sie ist nach Berlin gekommen, dass wir wirklich so viel Synchrontraining wie möglich haben. Aber wir brauchten tatsächlich gar nicht so viel Zeit, um uns aneinander zu gewöhnen. Klar, ich kenne Jette noch nicht so gut wie Tina damals. Das hat man einfach, wir haben 6 Jahre zusammen gehabt und da kennt man sich, was du gerade gesagt hast, wirklich in- und auswendig. Man macht alles Mögliche zusammen. Man fängt früh morgens 7:30 Uhr an in der Halle und hört abends um 7 wieder auf zusammen. Und dann reist man zusammen um buchstäblich die ganze Welt. Und das fange ich jetzt gerade erst an mit Jette. Aber unsere Anläufe, was sehr wichtig ist, was auf dem Brett erstmal passiert beim Wasserspringen, ist ja wirklich das, was in der Luft passiert. Aber die Brettspringer vor allen Dingen haben auch noch einiges auf dem Brett selber zu tun. Der Anlauf, der dann vor dem eigentlichen Sprung kommt. Mhm. Und wenn der erstmal stimmt, das ist schon mal eine sehr gute Grundlage als Synchronpaar. Und da gucken auch die Trainer von Anfang an sehr darauf, wie passen die verschiedenen Anläufe zusammen, passen die überhaupt zusammen. Und dann versucht man, also probiert man sich so ein bisschen aus. Wir haben jetzt vier sehr gute Springerinnen in Deutschland vom 3-Meter-Brett, die sich auch alle vier für Olympia qualifizieren können. Und zwischen den Vieren hat man das so ein bisschen entschieden, wer passt am besten zusammen, wer hat die besten Chancen, auch den Kotenplatz zu holen. Und wir haben uns bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaften im Dezember, vergangenen Dezember, durchsetzen können und haben dann auch den Quotenplatz holen können, was natürlich für uns der erste sehr, sehr große Erfolg war. Das war auch nicht selbstverständlich, weil wir ja, wie gesagt, erst seit damals 4 Monaten zusammengesprungen sind. Und ja, aber das hat wirklich gezeigt, wir sind ein Synchronpaar mit Potenzial. Wir sind noch ein sehr junges Synchronpaar, was auch nicht nur nach Paris guckt, was auch einfach wirklich weiter guckt als Paris. Und jetzt versuchen wir uns dann in 3 Wochen für Olympia zu qualifizieren. Das wäre für sie auch die erste Qualifikation für Olympia, was natürlich auch sehr, sehr schön für sie wäre. Und deswegen, genau, aber wir haben von Anfang an sehr gut zusammen funktioniert. Die Trainer waren von Anfang an begeistert von uns und wir kennen uns schon, also wir kennen uns schon ein bisschen länger, sie ist auch in der Nationalmannschaft schon gewesen ein bisschen. Deswegen, man kennt sich, aber man kannte sich natürlich noch nicht als Synchronpaar. Und das kam auch ein bisschen überraschend, bin ich ehrlich. Aber mittlerweile bin ich wirklich super dankbar, sie an meiner Seite zu haben. Sie hat den Ehrgeiz, sie hat das Talent und auch den Willen, da mit mir auf jeden Fall den Weg nach Paris zu gehen. Und ja, jetzt werden wir sehen, was dabei rauskommt.
Es ist für dich auch so ein kleiner Rollenwechsel.
Total.
Bei Tina warst du das Küken, ja. Jetzt bist du die Erfahrene.
Ja,
mit der Olympia-Erfahrung auch.
Das musste ich mir auch erstmal nochmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, dass ich jetzt die Erfahrene sein soll. Ich war so lange, wie du schon gesagt hattest, das Küken, was wirklich zu Tina aufgeschaut hat, Tina bewundert hat, von Tina gelernt hat und da wirklich einfach so ein bisschen hinterhergelaufen bin. Aber ich konnte von Tina wirklich sehr, sehr viel lernen und das versuche ich jetzt wirklich einfach so ein bisschen an Jette weiterzugeben, dass ich da so ein bisschen auch Jette so ein bisschen leite, jetzt vor allen Dingen auch, was die Olympia-Qualifikation angeht. Und ja, ich kann jetzt wirklich sagen, ich bin die Erfahrene. Was ist, kommt mir noch ein bisschen schwer über die Lippen, aber
man sieht sie auch an.
Ja, ich bin die Erfahrene. Genau.
Ja. Lass uns nochmal auf Paris schauen. 2021 war es Bronze, da warst du 20, ja. Auch so alt wie Jette jetzt.
Ja, stimmt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen.
Es war dein größter Erfolg wahrscheinlich, ich glaube, hast du vorhin auch gesagt, in der Kurzvorstellung. Und es war auch irgendwie so ein bisschen überraschend. Glaube ich. Also ihr wart selbst auch sehr überrascht über diesen Erfolg. Die Bilder noch vor mir, wie du da in die Kamera gegrinst hast und so völlig gar nicht wusstest, was um dich herum passiert.
Wusste ich auch nicht. Also keine Ahnung. Der ganze Tag ist also ein bisschen an uns vorbeigeflogen tatsächlich. Aber was dann auch so ein bisschen hinterher kam, also was dieser Erfolg mit uns gemacht hat, es war wirklich, es war ein Tag, den man nicht so schnell vergisst. Definitiv.
Jetzt in Paris seid ihr im Centre Aquatique Olympique.
Mhm.
Oh, mein Französisch.
Du kannst das sehr gut. Ich wollte es nicht versuchen.
In Saint-Denis. Das Ganze wurde als teuerster Neubau unter den Sportanlagen für die Sommerspiele deklariert.
Oh.
Hat Platz für 5.000 bis 6.000 Zuschauer.
Das klingt gut.
Ganz nett, oder? Und ist sehr nah am Olympiastadion und sehr nah am Olympischen Dorf.
Perfekt.
Gute Voraussetzungen, oder?
Sehr gut. Also wirklich, erstmal Zuschauer, das sind schon mal so viel mehr Zuschauer wie dann in Tokio.
Ja.
Das ist zum Beispiel was, worauf ich mich so sehr freue, Olympische Spiele richtig zu erleben, weil das hatte ich in Tokio nicht. Mhm. In Tokio war unsere Mannschaft diejenigen, die auf der Tribüne saßen und wir sind eingelaufen in ein leeres Stadion. Oh. wir sind auf das Treppchen gegangen in einem leeren Stadion und das sind einfach so Sachen, das hat mir auch Tina damals ans Herz gelegt. Also sie wusste damals noch nicht, wie lange sie weitermacht, aber sie hat gesagt, also du musst einfach wirklich Olympische Spiele erleben, wie Olympische Spiele eigentlich sind. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das, was mich die letzten 3 Jahre wirklich auch nochmal richtig angetrieben hat. Mhm. Ich will Olympia so erleben, wie alle anderen es damals erzählt haben, wie Olympia eigentlich ist. Ich kriege schon richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Ich auch.
Ja, wirklich, also das ist so, ja, also das freut mich, dass da so viele Zuschauer reinpassen. Und ja, unsere Halle zu bauen ist, glaube ich, auch nicht einfach, würde ich sagen. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das einer der teuersten Anlagen ist. Kann ich mir schon vorstellen.
Sie muss hoch sein, genau, und sie muss tief sein.
Es muss tief sein, es muss ein bisschen, so ein bisschen nach außen, nach innen, so ein bisschen, also ist schon ein bisschen komplizierter als ein Schwimmerbecken.
Ich habe aber auch gelesen, dass sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien und Co. gelegt wurde dabei. Also das ist ja dann auch
sehr gut.
Sehr positiv zu erwähnen.
Das habe ich auch
erwähnt.
Gehört, ja. Sehr gut.
Ja, du hast gerade, hast vorhin erzählt, du musst dich noch qualifizieren. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das gelingt, weil wir drücken dir ja sehr, sehr fest die Daumen dafür. Mit welchem Ziel würdest du nach Paris fahren?
Oh, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil wenn man natürlich dann schon mal eine Olympiamedaille in der Hand hat, ist das natürlich schwierig, da in den nächsten Olympiazyklus zu gehen mit dem, mit dem Ziel, das zu wiederholen wäre natürlich, also das ist auf jeden Fall das Ziel, es wieder zu wiederholen. Und auch mit der neuen Partnerin ist das natürlich auch nicht einfach. Ich kann das gut einschätzen. Ich bin jetzt schon ein bisschen länger im Business drin quasi.
Der alte Hase eben. Wir haben
genau, der super alte Hase. Ja. Die Erfahrene, oh Gott.
Richtig.
aber auf jeden Fall eine Medaille holen im Synchron. Wenn es auch vielleicht diesmal noch, vielleicht sogar noch ein bisschen überraschender wäre, bin ich ganz ehrlich, weil wir einfach noch nicht so viel Erfahrung zusammen haben. Aber die Bronzemedaille ist natürlich das Ziel. Das haben wir uns auch mit unseren Trainern so im Vorfeld als Ziel gesetzt. Da stehen wir alle auf einer Seite und wir geben alles. Also im Einzel ist mein Ziel auf jeden Fall eine Finalteilnahme, weil beim letzten Mal habe ich mich ja nicht im Einzel qualifiziert. Und das wäre jetzt natürlich der nächste Schritt, jetzt sich im Synchron zu qualifizieren und dann auch noch im Einzel. Das wäre natürlich was so ein bisschen an Tokio anknüpfen könnte, weil das war zum Beispiel einer meiner Niederlagen auf jeden Fall. Das war wirklich eine Achterbahnfahrt vor Tokio damals, weil wir uns im Synchron qualifiziert haben. Und das war toll, das war super. Ich wusste, oh Gott, jetzt geht's zu Olympia. Oder jetzt kann ich auf jeden Fall auf Olympia hintrainieren. Und dann kam, glaube ich, nicht mal 3 Tage danach, kam dann der Einzelwettkampf, wo ich so nervös war und das leider nicht geschafft habe, für die deutsche Nationalmannschaft den Quotenplatz zu holen. Das war so eine der Niederlagen, die ich erstmal verarbeiten musste. Und das hat man natürlich dann auch dieses Jahr in Doha gemerkt. Also man hatte das im Hinterkopf auf jeden Fall, was beim letzten Mal passiert ist. Und es war dann auch genau die gleiche Reihenfolge. Es war auch erst synchron. Dann haben wir uns qualifiziert und dann hatte man natürlich so ein bisschen Flashbacks zu 2021, aber ich habe mich dann einfach versucht, auf den Wettkampf zu konzentrieren und dann auch zu sagen, ich bin erfahrener als vor 3 Jahren. Ich weiß, wie es geht, ich habe jetzt einige Wettkämpfe schon gemacht und die anderen müssen auch erstmal springen. So, und dann bin ich auch sehr gut gesprungen und konnte mich dann fürs Halbfinale und dann auch fürs Finale bei der Weltmeisterschaft qualifizieren, was ich vorher auch noch nicht geschafft habe. Also ich habe mich schon mal fürs Finale qualifiziert, aber ich habe noch nie eine Top-6-Platzierung gehabt. Das war zum Beispiel einer der großen Erfolge dieses Jahr, nachdem wir den Quotenplatz holen konnten. Und jetzt im Einzel wäre bei den Olympischen Spielen in Paris auf jeden Fall die Finalteilnahme das Ziel und eine Medaille im Synchron auf jeden Fall.
Auch dabei werden wir dir die Daumen drücken.
Oh, dankeschön.
Wir haben ganz am Anfang schon einmal kurz über den Lappen gesprochen, den auch Patrick Hausting hier damals schon, der hat den schon eingeführt. Ich fand das ja spannend mit dem Autozubehör und so. Aber was ich auch spannend finde, sind dann da doch die vielen Elemente, die so einen Sprung mit sich bringt. Ja. Und wir versuchen in diesem Podcast auch immer so unseren Hörern und Hörerinnen so ein bisschen näher zu bringen, was es eigentlich heißt.
Ja.
In deinem Fall Wasserspringerin zu sein.
Viele kennen das wirklich gar nicht so richtig. Die haben es vielleicht mal gesehen. Ist auch immer ganz witzig, wenn wir sagen, wir machen Wasserspringen. Und ach, so dieses Turmspringen.
Ja.
Das ist halt so, im Volksmund ist es halt Turmspringen.
Genau.
Obwohl ich zum Beispiel, ich bin gar keine Turmspringerin.
Nee.
Was wir auch schon vorher gesagt hatten, ich mache 3 Meter Brett und 1 Meter Brett. Und ich fühle mich quasi gar nicht richtig angesprochen, wenn jemand mir sagt, dass ich Turmspringerin bin. Aber ja, viele kennen Wasserspringen gar nicht so genau. Ist auch einfach eine sehr komplexe Sportart ist.
Komplex. Hast du irgendeine Lieblingsfigur, irgendein Lieblingselement in diesen Sprüngen?
Ja, also wir haben ja unsere, bei den Frauen 5 Sprünge in der Serie und bei den Männern 6 Sprünge. Und das ist so, dass wir da, wir haben 6 Sprungkategorien, vorwärts, rückwärts, Auerbach, Delfin und den Schraubensprung, das auf dem Brett. Und wir Frauen müssen alle 5 Kategorien quasi abdecken. Also wir brauchen einen Vorwärtssprung, einen Rückwärtssprung, einen Auerbachsprung, Delfin und Schraubensprung. Und von diesen 5 Sprüngen wäre der Schraubensprung mein liebster. Den mache ich auch am Ende, weil das mein sicherster Sprung ist, dass ich am Ende quasi nochmal so, damit kann ich nochmal gut Punkte holen. So habe ich da ein bisschen Hintergrundgedanken bei meiner Serie gehabt. Und das wäre der 2,5 Seite vorwärts mit einer Schraube. Den mache ich sowohl im Einzel als auch mit Jette im Synchron dann. Genau, das ist so mein Lieblingssprung, kann man so sagen, ja.
Und vorwärts, rückwärts bedeutet, entweder du stehst mit dem Rücken zum Wasser oder du stehst mit dem Gesicht zum Wasser.
Genau, die Vorwärtsgruppe, du stehst einfach wirklich vorwärts, wie man das so kennt, einen Fußsprung vorwärts, einen Kopfsprung vorwärts, den man dann auch mal vielleicht mal im Freibad mal versucht hat. Rückwärts ist
dann auf dem Bauch zu landen.
Genau, oder vielleicht auch mal überraschend gerade. Genau, und dann rückwärts ist dann rückwärts stehen und dann rückwärts einfach abspringen. Die Auerbach-Richtung ist vorwärts stehen und rückwärts zum Brett springen. Und die Delfin-Richtung ist dann andersrum, rückwärts stehen und dann mit dem Kopf, das hört sich sehr brutal an, aber mit dem Kopf Richtung Brett quasi drehen, also vorwärts drehen, rückwärts stehen, vorwärts drehen, Auerbach, vorwärts stehen, rückwärts drehen.
Das sind die, wo man das Gefühl hat, der Springer oder die Springerin springt quasi durch sich selbst hindurch.
Ja, so kann man das sagen, ja.
So,
ja,
ne?
Ja.
Und das sind die, bei denen einem immer die Luft im Halse stecken bleibt, wenn man denkt, jetzt knallt sie gleich ans Brett.
Ja, das ist genau das, was wir vermeiden wollen. Wir wollen nah am Brett sein, aber nicht zu nah, weil zu nah tut weh. Das haben, glaube ich, alle Wasserspringer schon mal erlebt, was dann passieren kann, wenn man da ein bisschen zu nah ist. Also jeder Wasserspringer ist in seiner Karriere schon mal so ein bisschen mit den Füßen an den Turm gekommen oder ans Brett gekommen. Das gehört so ein bisschen zum Lernprozess, dass man auch noch weiß, ah, hier und nicht weiter.
Okay.
So.
Und die Handstandsprünge, die gibt es aber eher beim Turm,
die
weil
gibt's nur beim Turm.
Beim Brett ist zu beweglich.
Genau,
ne?
Das Brett, das ist zu wackelig, da würde ein Handstand sehr schwierig sein. Deswegen die Handstandgruppe ist die 6. Gruppe dann vom Turm. Das ist genau, das ist beim Turmspringen, das kommt dann noch dazu. Da kommt dann noch die Handstandgruppe dazu. Und da macht man dann Vorwärtshandstand. Das ist aber auch sehr selten international. Aber eher der Rückwärtshandstand, der ist dann so die Gruppe, die man da noch so ein bisschen hinzufügt vom Turm. Genau, das ist so, also jeder Wasserspringer kann einen Handstand und die Turmspringer machen das dann auch von 10 Meter mit einem Sprung dran. Genau,
schön.
Mach den nochmal ein bisschen extra spaßig.
Ja, ich finde schön, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt perfekt vorbereitet sind. Jetzt weiß man zumindest, was man sich da anschaut.
Perfekt,
weil ich meine, wie viele gucken bei Olympia Wasserspringen und denken sich, ist mal auch schön. Aber es kommt darauf an, dass man nicht so viel spritzt beim Eintauchen.
Genau, das ist ein sehr wichtiger Faktor, das Eintauchen. Das trainieren wir auch jeden Tag. Also jede Trainingseinheit fängt an mit Eintauchübungen nennen wir das, also wirklich nur dieses letzte bisschen vom Sprung, damit fangen wir jeden Tag an mit Abfallern, wirklich nur, wie wir im Wasser ankommen, dass wir so schnell wie möglich, so schnell wie möglich unter dem Wasser wegrollen, damit man dann nicht so viele Spritzer, also da gibt es auch Tricks und Kniffel, die man dann so über seine Karriere hinweg lernt, dass da so wenig Spritzer wie möglich nach dem Sprung kommen. Und das ist auch das, was so bei den Kampfrichtern einfach diesen letzten Eindruck, das ist das Letzte, was die Kampfrichter sehen, bevor man dann im Wasser verschwindet. Ob es spritzt oder nicht. Und wenn es nicht spritzt, das ist bei den Kampfrichtern dann nochmal so ein kleines die kann das wirklich so nach dem Motto. Und dann
die hat sich nicht hier nach Olympia gemogelt.
Genau. Und dann das ist der letzte Eindruck, der bei den Kampfrichtern dann so ein bisschen im Kopf bleibt. Und danach wird dann die Wertung eingegeben und dann, sieht man es an der Anzeigetafel, wie gut man dann eingetaucht ist oder nicht.
Muss man da die Füße ganz doll strecken?
Genau.
Soll ich doch Wasserspringen.
Oh, perfekt. Ja, du hast die perfekte Grundlage schon, ja. Du kannst, ich habe es gerade gesehen, also für diejenigen, die sich gesehen haben, die Füße waren lang.
Kann ich. Meine beste Freundin ist immer sehr neidisch, wenn ich meine Füße so strecken kann. Ich weiß auch nicht, warum das ist, aber vielleicht fehlt mir irgendeine Sehne oder so. Nee, überhaupt nicht.
Ach so, okay.
Vielleicht fehlt mir da eine Sehne oder sowas, ich weiß es nicht.
Genau, das ist so lange Füße, lange Knie, perfekte Körperspannung. Das ist halt auch sowas, was beim Wasserspringen auch sehr wichtig ist. Also ganz Körperspannung. Da kommt es nicht drauf an, ob nur der Mittelkörper gespannt ist oder nur die Füße gespannt sind. Das ist wirklich vom großen Zeh hoch bis zu den Fingerspitzen.
Bis ins Ohrläppchen.
Genau, da muss alles fest sein, alles gespannt sein. Und dann kann man auch spritzerlos eintauchen. Genau.
Lass uns noch einmal einen kleinen Tick noch weiter vorausschauen. Denn ich habe gelesen, dass du Los Angeles 2028 noch anpeilst, die Sommerspiele, und danach anfangen möchtest zu leben.
Oh Gott, ja, sage ich auch immer noch so. Nein, also genau, also 2028 ist auf jeden Fall das Ziel, weil so alt bin ich dann doch nicht. Wir haben zwar gesagt, alter Hase, aber so alt bin ich dann doch nicht. Also 2028 wäre ich 27 Jahre alt. Das ist immer noch nicht wirklich alt.
Nee.
Wasserspringen kann man bis 30, 32 so machen. Ich glaube, dass ich dann hoffentlich auch noch wieder auf Holz klopfen, drei Olympiaden gemacht habe, bis 2028 teilnehmen konnte. Und ja, dann glaube ich, dass ich 2028 mit 27 bereit bin, den Badeanzug dann an den Nagel zu hängen. Ich glaube, ganz werde ich vom Sport, also vom Wasserspringen nie wegkommen. Also ich werde immer wieder in der Halle aufkreuzen und Hallo sagen. Also es ist einfach, ja, ich bin hier aufgewachsen, also ich bin nicht hier, aber ich bin in der Schwimmhalle aufgewachsen. Das ist gerade mein Leben. Also ich denke immer zuerst, ob das mit meinem Training passt, ob das mit Wasserspringen passt, und dann denke ich nach, ob ich irgendwas anderes machen kann, ob es Urlaubsplanung ist, ob es jetzt auch zum Beispiel mein Studium, das habe ich auch nicht einfach, ich habe die Uni nicht einfach so gewählt. Ich habe eine Uni gewählt, die sowohl akademisch als auch sportlich gesehen da Top-Niveau hat, aber ich glaube, zuerst habe ich wirklich aufs Sportliche geguckt. Ist das ein guter Trainer? Ist das eine gute Anlage? Habe ich eine gute Trainingsgruppe? Und danach habe ich gesehen, ach, das ist auch noch eine gute akademische Uni. Perfekt. Also da muss man wirklich so ein bisschen gucken, worauf man darauf den Wert legt. Und ich habe auf jeden Fall da zuerst auch an Wasserspringen gedacht. Und dann 2028, glaube ich, bin ich bereit, vielleicht erst an was anderes zu denken und dann an den Sport. Ich werde nie keinen Sport machen, das kann ich jetzt schon sagen. Und dann will ich 2028 auch mal sowas machen, vielleicht mal einen längeren Urlaub machen, vielleicht mal ein Praktikum machen und sowas alles, was dann in der Karriere dann doch ein bisschen hinten rangestellt wird, dass ich das dann 2028, 2029, 2030 dann angehen kann. Und genau, aber 2028 auf jeden Fall, dann werde ich nochmal in mich reinhören. Aber ich denke, dass es dann 2028 wirklich Zeit ist, ja, mal was anderes zu machen als Wasserspringen. Aber bis dahin bin ich noch im Herzen Wasserspringerin und werde das auch immer an die erste Stelle stellen.
Vielleicht werden wir dich dann ja auch hier begrüßen irgendwann, weil das Ziel ist ja Sportjournalismus, glaube ich, so ein bisschen, ne?
Ja, das hat sich ein bisschen tatsächlich geändert. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier in der Morgenpost jetzt sagen sollte, aber es hat sich doch, also ich habe das Journalismusstudium angefangen und bin jetzt so ein bisschen von Journalismus zu Kommunikation gegangen und mehr in die internationale Politik tatsächlich. Also ich habe das tatsächlich im Abi damals so ein bisschen Luft geschnuppert, als ich da für meine Abi-Prüfung gelernt habe in Politikwissenschaften, habe ich da schon so ein bisschen Luft geschnuppert und habe dann in meinem Studium angefangen, genau, Journalismus zu studieren im Nebenfach internationale Studien. So, und das hat sehr viel Spaß gemacht, überraschenderweise. Und jetzt habe ich da den Fokus tatsächlich ein bisschen mehr auf internationale Studien gelegt und im Nebenfach Kommunikation gewählt. Das ist auch so ein Ding in Amerika, man kann sehr viel wirklich hin und her switchen. Mhm. Also ich habe jetzt ein bisschen die Grundlagen gemacht in der Uni und jetzt darauf aufbauend kann man so ein bisschen nochmal seinen Studiengang überdenken. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich das auf jeden Fall. Aber so ganz habe ich den Traum von einer Sportjournalistin noch nicht vergraben, definitiv. Also das wäre auf jeden Fall nochmal was ich vielleicht auch 2028 mal versuchen könnte oder so, wer weiß. Also ich habe da wirklich mir alles offen gelassen nach dem Sport nach 2028. Aber ich habe auf jeden Fall die Grundbausteine schon mal für eine Journalismuskarriere gelegt und dann mal gucken, wo es mich hinverschlägt. Genau.
Ja. Es sind ja noch 4-5 Jahre Zeit,
definitiv,
in denen sich viel ändern kann.
Definitiv, das lasse ich auch wirklich einfach auf mich zukommen. Ich wusste jetzt zum Beispiel gar nicht, dass ich da so viel Interesse an internationalen Studien hätte. Und das war auch vorher nicht so richtig geplant. Also ich hatte schon einiges geplant damals, so jetzt im Artikel vor 8 Jahren, hatte ich irgendwie einiges geplant, was dann kurzfristig umgeplant wurde. Also ich bin eigentlich wirklich jemand, der sehr weit vorausplant. Aber ich bin auch keiner, der einer Möglichkeit da einfach aus dem Weg geht und manchmal muss man auch einfach ins kalte Wasser springen so ein bisschen und deswegen ich plane bis 2028, weiß auch bis was ich in den nächsten 4 Jahren da so ein bisschen machen möchte, was da so ein bisschen auf meiner To-Do-Liste steht und wie meine weitere Karriere aussieht, aber ich werde auf jeden Fall nie Nein sagen zu einer großen Möglichkeit, zu einer Erfahrung oder was auch immer, ja, sonst wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin.
ins kalte Wasser springen. Ein schönes Symbolbild, um diesen Podcast zu beschließen. Lena, ich danke dir. Das hat großen Spaß gemacht und war super interessant.
Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Wir drücken dir, wie gesagt, die Daumen für Paris und natürlich erstmal für den Wettkampf in Berlin, um die Qualifikation fix zu machen. Und tja, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie uns.
Ja, danke schön.
Und wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut.
Tschüss.